Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute ein Thema, was total wichtig ist, was oft auch in aller Munde ist, was aber in letzter Zeit gar nicht so oft hier auf Saatkorn stattgefunden hat. War schon öfters mal Thema, aber wir wollen heute über Diversity reden. Und zu Gast habe ich jemanden, die sich bestens damit auskennt, Aysche Semis-Ewald. Sie ist Vice President und Group Head of Diversity bei der Deutschen Telekom, unter anderem auch Gründerin von Jobmagnet. Und sie steht auf der Business Punk Watchlist 2024 und vieles mehr. Darüber sprechen wir jetzt gleich. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank, Gero. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich wahnsinnig.
Ich bin total gespannt. Erzähl doch mal, wie das sich bei dir eigentlich so entwickelt hat. Wie bist du zu dem Thema Diversity gekommen? Wie war so dein Weg? Du hast ja auch schon so ein paar berufliche Stationen hinter dir gelassen, bis du jetzt in dieser Rolle angekommen bist bei der Deutschen Telekom.
Ja, das ist ganz interessant, wie ich zu dem Thema gekommen bin, beziehungsweise wie das Thema eigentlich, um ehrlich zu sein, eher zu mir gekommen ist. Denn ehrlich gesagt war das jetzt nicht mein Traumjob, Diversity zu machen. Ja, aber vielleicht bin ich die Richtige dafür, ich weiß es nicht. Ich bin ja vom Hintergrund her Psychologin, habe meine gesamte Karriere auch in HR verbracht, habe da von Recruiting bis Compensation, People Analytics, Talent Development, alles Mögliche gemacht, fast jede Domäne in HR gesehen. Und so wie das Leben dann halt so spielt, ne, auch nach meiner Zeit in der Unternehmensberatung und bei unterschiedlichen Konzernen, bin ich dann damals zur Deutschen Telekom gekommen, genau für diese Rolle. Und das erste Mal Berührungspunkte auf professioneller Ebene hatte ich natürlich mit dem Thema in meiner Zeit bei Zalando im Recruiting-Bereich, da haben wir uns natürlich viele Gedanken dazu gemacht, wie wir Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen ansprechen können und so auch eine diverse Mitarbeiterschaft aufbauen können. Tatsächlich ist es bei mir natürlich so, und vielleicht merkst du das an meinem Namen, ja, dass natürlich ich auch selber jetzt einen Migrationshintergrund habe und auch so Themen wie systemische Hürden, und Arbeiterkind-Hintergrund und so weiter für mich auch immer irgendwie in meinem Leben, ob ich das jetzt bewusst wahrgenommen habe oder nicht, ein Thema waren. Und so kam das Thema dann irgendwie zu mir. Und dann dachte ich so, es ist ein Thema, was sehr komplex ist. Ich mag gerne Herausforderungen. Und ja, so kam es dazu, dass ich dann jetzt heute auch bei der Deutschen Telekom dieses Thema global leiten darf.
Das ist eine super spannende Aufgabe. Daneben hast du dich auch noch oder betätigst du dich als Unternehmerin, ne, mit Jobmagnet, Karrierecoaching? Und auch das hat Bezugspunkte zu dem Thema. Vielleicht kannst du dazu auch noch kurz was sagen.
Ja, also ich habe meine Coaching-Ausbildung gemacht damals, ich glaube 2018 habe ich die angefangen. Und es hat sich irgendwie so ergeben, dass wenn man im Personalbereich arbeitet, fragen die Leute einen immer nach Tipps, wenn sie sich irgendwo bewerben, ja. Und das war auch bei mir der Fall. Und dann hat sich das so rumgesprochen. Und dann habe ich auf einmal sehr viele Anfragen auch dazu bekommen und habe gemerkt, irgendwie bin ich sehr wirksam mit meinen Tipps. Die Leute schätzen das, es führt zum Erfolg. Und das Ding mit dem Coaching ist, Gero, vielleicht kennst du das auch aus deiner eigenen Erfahrung, Coaching in Anspruch nehmen zu können, ist ja sehr privilegiert. Ja, nicht alle können sich das leisten. Und nur eine gewisse Gruppe an Menschen hat Zugang dazu. Und ich habe halt lange darüber nachgedacht, wie schaffe ich das eigentlich, dieses Wissen gerade Menschen aus unterrepräsentierten Gruppen und marginalisierten Gruppen zugänglich zu machen. Und so kam dann meine Idee, Jobmagnet zu gründen. Das ist ein offizieller Bildungsträger. Wir arbeiten mit der Agentur für Arbeit zusammen und helfen arbeitslosen und arbeitssuchenden Menschen, eine neue Karriereperspektive zu finden. Und die meisten der Coaches, die mit mir zusammenarbeiten, sind auch selber im Personalbereich tätig oder waren im Personalbereich tätig. Und das ist so ein bisschen auch so mein, ja, wie soll ich sagen, also die Wirksamkeit ist da sehr schnell sichtbar, ne? Mhm. Wobei zum Beispiel bei der Deutschen Telekom merke ich nicht so schnell den Effekt meiner Arbeit, ne? Das dauert alles natürlich viel länger und die Spielwiese ist riesig groß. Und hier kann ich am Individuum sehr schnell irgendwie was leisten, was mir auch sehr viel Kraft und Power gibt, weiterzumachen. Und wahnsinnig schönes Gefühl ist zu wissen, ich habe jemandem mit meinem Wissen geholfen.
Ich finde den Ansatz total cool. Also ich habe selbst eine Coaching-Ausbildung, insofern kann ich mir so ein bisschen vorstellen, was dahinter steckt. Das Geschäftsmodell, ich sage mal in Anführungsstrichen, ist, ob das dann Anführungsstriche sind, musst du gleich mal sagen, schätze ich dann so ein, dass ihr Menschen, die sich sonst gar kein Coaching leisten können, eben Coaches zur Verfügung stellt, die vielleicht pro bono oder für einen deutlich geringeren Obolus als sonst ihre Leistung da anbieten. Ne? Das ist es, oder?
Genau, und das ist schon, finde ich, auch wieder ein Thema der Chancengerechtigkeit. Ja? Die Menschen, die sozusagen das wirklich am nötigsten eigentlich gebrauchen könnten, die haben halt da keinen Zugang zu. Oder ja, können sie es nicht leisten, wollen sie es nicht leisten. Ja, die Hürde ist groß. Und ich sehe aber, also das ist halt so, so sichtbar auch mit bei unseren Teilnehmenden, mit den richtigen Impulsen, sind die durchaus in der Lage, ihre Karriereziele zu verfolgen und auch erfolgreich zu sein. Ja, aber dieses Wissen, diesen Zugang auch zu dem Netzwerk und so weiter und so fort, das ist halt das, was dann den Unterschied macht.
Das finde ich einen mega coolen Ansatz. Du machst es ja noch gar nicht so lange. Also wenn das auf LinkedIn stimmt, dann gibt es Jobmagnet ungefähr seit einem Jahr.
Genau.
Wie viele Leute habt ihr denn schon begleitet, so Pi mal Daumen?
Ach, wir haben noch nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, wir sind so bei 60 Teilnehmenden.
Ich finde das aber auch gar nicht so wenig. Du machst es ja quasi nebenbei eigentlich.
Ja, ich mache das immer in meiner Freizeit tatsächlich und habe da meine Praktikantin, die mich unterstützt. Ne? Ich mache jetzt selber kein 1-zu-1-Coaching, sondern unsere Maßnahme, das ist ja eine richtige Maßnahme, wie man sich das so vorstellt, von der Agentur Agentur für Arbeit, so rum. Die besteht ungefähr zur Hälfte aus einem Konzept, was ein virtuelles Lernformat ist, und die andere Hälfte ist ungefähr so 1-zu-1-Coaching. Und dieses 1-zu-1-Coaching, das findet jetzt nicht von mir statt, aber mein Wissen steckt sozusagen in dieser Maßnahme und in dem Lernprogramm. Und genau, und ich bin schon echt stolz drauf. Und es ist wirklich schön, wenn man dann so Nachrichten kriegt: Hey Aische, hallo Team Jobmagnet, ich habe eine Zusage, Wahnsinn, die haben ja gesagt, die können das gar nicht glauben, wenn die verhandelt haben zum ersten Mal in ihrem Leben, dass die dann ein Okay bekommen haben und so. Das ist schon wahnsinnig, ja, wahnsinnig belohnend.
Befriedigend, motivierend. Genau.
Kann ja, genau, da bin ich immer ganz selig. An dem Tag denke ich mir so, ja, hat was gebracht. Ja.
Finde ich ganz toll. Wollte ich eigentlich gar nicht so intensiv mit dir drüber sprechen, aber schön, dass wir es jetzt getan haben. Dein Einverständnis vorausgesetzt, würde ich diese Jobmagnet-Website gern auch in die Shownotes reinhängen.
Ja, sehr gerne.
Kann ja sein, dass hier Menschen zuhören, die sagen, hey, entweder ich habe Bock, mich als Coach zu engagieren, oder aber vielleicht könnten die mir auch irgendwie helfen in einer bestimmten Situation. Who knows? Lass uns mal ein bisschen auf dein Engagement bei der Telekom kommen. Die Telekom ist ja ein riesen Laden. Das ist insofern, du hast ja eben angedeutet, da siehst du nicht immer direkt sofort, was passiert, glaube ich dir aufs Wort, weil Strukturen in so einem Konzern zu verändern, das bedeutet eine gewisse Beharrlichkeit, Ausdauer, aber auch ein bestimmtes, wie soll ich sagen, so eine bestimmte Vision, was man erreichen möchte. Und man muss an der richtigen Stelle auch sein, dass man entsprechend die richtigen Menschen hat, die dann mithelfen, das in der Organisation auch an den Start zu bringen. Wie ist das bei dir? Wie seid ihr da aufgehängt? Bist du da allein unterwegs? Bist du eine Person von mehreren? Hast du ein ganzes Team? Wie ist da die Struktur, in der du arbeitest?
Ja, also so ganz grob gesagt ist, wir haben ein globales Diversity-Team, was für den Konzern zuständig ist. Mhm. Das bin ich und mein Team. Ich habe ein Team. Wir hängen zentral im Headquarter. Und dann gibt es noch in den Einheiten, Segmenten und Ländern, wir haben eine Matrixstruktur, wie die meisten großen Konzerne auch, auch noch Menschen, die an dem Thema arbeiten, entweder Vollzeit oder als Teil ihrer Rolle. Und mit denen kollaborieren wir natürlich dann auch, die globale Strategie auf lokaler Ebene zum Leben zu erwecken und passend zu machen. Und dann gibt es natürlich auch noch, ganz wichtig auch zu sagen, ist für mich auch ein Herzensthema, unsere mitarbeitenden Netzwerke, die freiwillig on top sozusagen in ihrer Freizeit manchmal sogar mitarbeiten und helfen, Veränderungen zu treiben und mit großer Leidenschaft auch dazu beitragen wollen, dass wir als Deutsche Telekom ein inklusiveres Unternehmen werden. Und das ist sozusagen die grobe Struktur. Und ich hänge in HR. Ja? Also die Frage kommt ganz oft, wo hängt denn das, an wen reportest du, wo hängt das Thema? Und sind aber auch super vernetzt. Und ich muss sagen, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich, und das kann ich wirklich guten Gewissens sagen, dass ich sehr viel Support bekomme aus dem Management. Wir haben ja vor kurzem am Capital Markets Day der Deutschen Telekom auch viel zum Thema Diversity gesagt. Unser CEO spricht sehr viel darüber. Er glaubt auch fest an die Power oder an die Kraft der heterogenen Teams. Unsere CHRO Birgit Bohle ist ich kann mir eigentlich nicht viel mehr wünschen als das, was ich schon habe, ja, dass wir das Thema hier mit voller Power voranbringen können und noch ganz viele andere Menschen, die natürlich alle mit anpacken, weil, wie du dir vorstellen kannst, nur weil ich was will oder was ändern will, heißt noch nicht, dass irgendwas hier passiert. Das ist ein enormes Change-Management-Thema, ein Kulturthema und ich glaube, wir alle wissen, wenn irgendwas sehr schwer zu ändern ist, dann Kultur, ja, ein Prozess kann man immer schnell ändern, da hat auch nicht jeder so viel Emotion, wie bei dem Thema Diversity, Equity and Inclusion und das kann ich dir sagen, ich habe ja schon einiges gesehen, aber kein Thema finde ich so challenging zu leiten wie dieses Diversity, Equity and Inclusion Thema.
Oh, ist halt dicke Bretter bohren, ne? Das, also sowohl in dem Surrounding, was du hast, ob der Größe, ne? Ob der Strukturen, das hat man eben angesprochen, aber auch ob des Themas. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast eben schon implizit ein paar Mal angedeutet die Breite von Diversity. Und ich habe ja manchmal den Eindruck, dass in der allgemeinen Diskussion oft nur über einzelne Facetten des Themas gesprochen wird, leider. Also diese ganze Männlein-Weiblein-Diskussion, die steht immer ganz stark im Fokus, aber es ist halt nur eine Facette des Ganzen. Das ist ja viel breiter. Und wie ist da euer Blick? Ich selber orientiere mich eigentlich immer so ein bisschen an der Charta der Vielfalt, an den 7 Vielfaltsdimensionen, die dort zu finden sind. Aber vielleicht habt ihr bei der Deutschen Telekom auch ein eigenes Framework oder du hast einen eigenen Ansatz rund um das Verständnis dieses Themas Diversity.
Ja, vielleicht grundsätzlich mal eine Sache, die mir wirklich wichtig ist zu sagen, ist bei dem Diversity-Thema denken viele, das ist ein ganz kleines Nischenthema. Tatsächlich ist Diversity Management ein sehr breites Querschnittsthema. Ja, also das heißt von Compliance und rechtlichen Themen, Datenanalyse, Reporting generell, Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Kulturentwicklung, haben wir gerade schon erwähnt, bis hin zu Investor Relations. Ja, also ich hatte jetzt vor kurzem auch ein Meeting mit Investoren, da habe ich denen die Diversity-Strategie vorgestellt und so weiter und so fort.
Warte mal ganz kurz, da muss ich eben mal einhaken, weil das habe ich in letzter Zeit öfters schon mitbekommen und gehört, dass Investoren deutlich verstärkt auf dieses Thema gucken. Auch im Nachhaltigkeit ist nochmal ein anderes Thema natürlich, aber Diversity auch ganz klar sozusagen aus einer Investorenperspektive. Und das ist eigentlich ja sehr hilfreich, weil da, wo am Ende Geld fließt, sozusagen für bestimmte Dinge ändern sich dann Dinge manchmal auch etwas schneller, ne, als wenn das nicht so der Fall ist.
Ja, und ich meine, das macht ja auch Sinn. Ja, wir haben jetzt viele gesetzliche Änderungen in Deutschland, aber auf europäischer Ebene. Na klar, guckt man da auch mit drauf aus Investorensicht. Das ist für mich super nachvollziehbar. Aber auch davor haben wir immer, wenn wir zum Beispiel unsere Hauptversammlung haben, bekommen wir einen Fragenkatalog, den wir auch entsprechend vorbereiten müssen. Ja? Und das wissen ganz viele nicht. Viele denken ja auch, also das ist ganz interessant, ich frage manchmal Menschen, was sie denken, was ich denn so mache. Wenn sie, weil ich sag's dir, wie es ist, ja, für manche ist mein Jobtitel schon eine Provokation. Ja, die denken dann, wer kommt denn da? Und die wirft den ganzen Tag nur Konfetti oder was. Und dann erzähle ich so ein bisschen und die sind dann total erstaunt, wie viel da drin steckt. Und also, wie gesagt, dieses Thema mit den Investoren und Investorenanfragen ist natürlich einer dieser, sag mal, Punkte, von dem alle sehr überrascht sind. Kommunikation haben wir natürlich auch sehr, sehr viel. Und Community Management, von dem ich ja gerade auch schon sprach, ist auch ein Riesenteil meiner Arbeit. Und dann gibt es natürlich auch nochmal individuelle Beratung und so ein bisschen Stakeholder Management und Massage, wie ich das manchmal sage. Ja, also man muss das Thema immer wieder auf den Tisch bringen und auch Spaß reinbringen, weil eine Sache weiß ich einfach aus Erfahrung, so dogmatisch mit erhobenem Zeigefinger, Moralapostel, Sprachpolizei, das funktioniert nicht, ja. Keiner will das hören, niemanden interessiert es und das führt im schlimmsten Fall dazu, dass alle nur so tun, als wenn sie on board sind. Und wenn man weg ist, geht es dann so weiter wie davor.
Dazu passt ganz gut. Ich bin da vor einiger Zeit drüber gestolpert, finde immer mal die auch auf LinkedIn. Ich bin keine Aktivistin. So hatte die Süddeutsche Zeitung in einem Gespräch mit dir getitelt. Ist das das, was du gerade damit sagen willst?
Ja, in der Nutshell, ja. Also bei Diversity ist das Thema so, ich gucke natürlich auch sehr viel in diese Profession rein, ja. Und wer ist darin sehr erfolgreich und wer struggelt selber, das ist halt auch für Diversity Professionals auch nicht immer so einfach. Ne? Das geht auch schnell an die Mental Health, dieses Thema. Und auch ich hatte anfangs einen anderen Ansatz, bin ich auch ehrlich. Ja, da war ich sehr so durch meinen Purpose und meinen Passion irgendwie unterwegs. Und dann habe ich gemerkt, erstens landet das nicht so gut bei meinem Gegenüber, gerade wenn die noch eher in der skeptischen Phase sind, sage ich mal. Ne? Und zweitens macht das was mit mir. Das zieht zu viel von mir und meiner Energie, weil ich viel zu sehr connected bin damit. Und ich bin ziemlich, ich bin da so unterwegs, dass ich mir so denke, ich muss halt auch gut mit meinen Kräften haushalten, weil man braucht ja auch Luft für so ein Thema. Ja, ich will das ja nicht nur ein Jahr machen, um effektiv zu sein, musst du das schon so mindestens 3 Jahre machen, damit du siehst, was passiert ist. Und dann habe ich meine Strategie geändert und auch meine mentale Einstellung zu dem Thema. Und zwar, ich bin vor allem eine Managerin. Ja, ich manage dieses Thema, weil ich finde, das hat einen absoluten Impact, Einfluss auf unser Geschäft. Und das ist auch total logisch, ja, wenn jemand das Gefühl hat, ich gehöre hier dazu, ich habe hier meinen Platz und ich kann hier ich selbst sein und kann mein Potenzial hier komplett heben, unabhängig von meinem Hintergrund, dann hat das Unternehmen ja wahnsinnig viel davon. Stell dir mal vor, wir würden das hinkriegen, dass das in allen Unternehmen so wäre in Deutschland. Wo wären wir da? Ja. Und darum geht's mir. Und klar gibt's auch einen moralischen und ethischen Aspekt, aber die sind für mich, da ist schon lange ein Haken hinter. Deswegen rede ich da auch gar nicht mehr drüber. Das führt manchmal sogar auch zu Irritationen, dass die Leute denken, warum, wieso, das müssen wir doch machen, das ist doch ethisch das Richtige. Sag ich, ja, aber das ist für mich so selbstverständlich, da rede ich gar nicht drüber. Aber wenn es um Business Impact geht, ja, also wie können wir das eigentlich als Hebel nutzen, um unsere Geschäftsstrategie umzusetzen? Darüber reden wir zu wenig und deswegen rede ich halt darüber. Und wenn es dann, und deswegen sage ich auch, ich bin keine Aktivistin, ich bin eine Managerin und so manage ich dieses Thema auch.
Ich finde das sehr cool, was du gerade erzählst, denn ich glaube, dass so vermeintlich softe Themen oft darunter leiden, dass halt die Menschen, die das vertreten, es ultra engagiert machen. Das fällt bei diesen Themen natürlich auch ganz leicht, hängt auch vom eigenen Background ab, ne? Man hat ja Gründe, warum man Dinge macht oder eben auch nicht macht. Nur im C-Level, da geht es halt eigentlich eher um Zahlen, Daten, Fakten. Business Impact, natürlich ist das schön, wenn man moralisch auf der richtigen Seite steht. Ne? Also das ist, glaube ich, per se erstmal der richtige Weg. Aber am Ende in einem Wirtschaftsunternehmen geht es eben auch um den Impact, den sowas aufs Business hat. Und wenn man, mein Zugang ist ja immer, ich komme sehr stark aus der ganzen Employer Branding und Recruiting Bubble am Ende des Tages. Wenn man sich anschaut, wie die Demografie sich entwickelt, mal alle Moral beiseite geschoben. Wir können uns gar nicht leisten, auf das Potenzial der ganzen Menschen zu verzichten. Also rein ökonomisch schon nicht. Und ich glaube, das ist die ganz wichtige Botschaft, die eigentlich jeder und jeder kapieren muss. Dass das dann auch noch gut ist, das zu tun. Es ist wunderbar, ja. Dann kann man es noch besser vertreten. Also deswegen, ich finde das sehr gut, was du gerade herausgestellt hast hier.
Und weißt du, ich finde, das ist auch eine ganz andere Begegnungsgrundlage, wenn ich mich jetzt hinsetze mit einem Manager, ja. Dieser Mensch hat 1000 Prioritäten gefühlt, 50 Feuer, die gleichzeitig brennen und eine Verantwortung für vielleicht Tausende von Haushalten, damit da das Essen auf den Tisch kommt, ja. Jeder Euro hat ja auch was mit Arbeitsplätzen zu tun, ja. Also das muss man sich ja, ne, diese Verantwortung muss man sich ja mal bewusst werden und erstmal diesen Perspektivwechsel machen. Und wenn ich jetzt zu dem komme und sage, ja, und jetzt lass uns noch was für DNA machen, der guckt natürlich erstmal auf seine Zahlen und so, die er erreichen muss, damit er sozusagen alles sichern kann und dieser Verantwortung gerecht werden kann für all diese Menschen, die an diese Person berichten, die Gesamtorganisation, ja. Und also wenn man das so erstmal betrachtet, dann kann ich auch viel besser damit umgehen, mit Widerständen, mit Zweifeln, mit Bauchschmerzen und auf Augenhöhe mit jemandem darüber reden, statt mit meinem Zeigefinger, ja, und sagen, hey, weißt du, wenn jetzt nicht ein guter Zeitpunkt dafür ist, weil du gerade eine Transformation am Start hast, dann lass uns in einem Jahr darüber reden, lass uns jetzt einen Kaffee trinken, ist fein, ja, it's okay for me. Und das war, glaube ich, am Anfang für manche auch überraschend, dass dann die Diversity-Chefin sagt, wenn es gerade nicht passt, dann lass uns einfach einen Kaffee trinken gehen. Das war auch okay. Anstatt zu versuchen, jemanden zu überreden. Und ich sage das auch immer wieder. Ich bin nicht hier, um irgendwen zu überzeugen. I'm over it. Ich mache das nicht mehr. If you want it, sorry für mein Englisch.
Alles gut. Ich glaube, meine Zuhörer sind ganz gut klar.
Ja, okay. Oh, da kriege ich nämlich manchmal auch immer so böse Kommentare. Warum redest du so viel Englisch? Wenn du das willst, wenn es dich interessiert und wenn du auch eine Diskussion haben willst oder Fragen hast, let's talk, aber ich bin nicht hier, um dich zu missionieren oder dich vom Gendern zu überzeugen. Ich muss auch sagen, es ist mir wirklich egal, ob die jetzt für sich das machen wollen oder nicht. Ja, mir ist halt wichtig, wir haben eine globale Diversity-Strategie, wir haben eine Policy konzernweit, wir haben unseren Code of Conduct und dass wir das in die Organisation bringen und leben und auch unsere Werte, die natürlich damit einhergehen und die Kultur, die wir haben wollen bei der Deutschen Telekom, vorantreiben. Und nicht um Recht zu haben oder weil es das Richtige ist. Und deswegen versuche ich meine Themen vor allen Dingen sehr anschlussfähig in die Menge zu bringen, weil ich glaube, ich meine, jeder, der Change Management mal gemacht hat oder sich damit auseinandergesetzt hat, da geht es darum, die kritische Masse zu erreichen und dann die Veränderungen reinzubringen. Und das ist auch so bei Diversity. Und da muss man halt gucken, dass man vielleicht nicht mit den provokantesten Themen an den Start geht, weil dann steigen die 90% schon aus, ja, und sagen, das hat mit mir entweder nichts, genau, dann sagen die, das hat mit mir nichts zu tun oder im schlimmsten Fall noch mal extremer, arbeiten dagegen und ne, gibt's ja auch, also sehen wir ja auch jetzt in der Gesellschaft und deswegen, das finde ich halt gefährlich und deswegen habe ich da so für mich diesen Ansatz auch mit der Zeit entwickelt. Ja, das war auch ein Prozess, das war nicht von Tag 1 so, glaube ich, wenn ich fair bin und ehrlich bin.
Ich finde den Nebensatz, den du gerade gemacht hast, wir sehen das in der Gesellschaft, den finde ich gut und gerade auch bei deinem Thema sehr, sehr passend. Ne, der erhobene Zeigefinger ist halt echt schwierig, auch wenn man vielleicht mit dem erhobenen Zeigefinger sogar recht hat. Anyway, was mich interessiert nochmal ist, wir sind in schwierigen Zeiten wirtschaftlich unterwegs in Deutschland. Also wir hatten insgesamt schon mal deutlich entspanntere Zeiten. Wir erleben gerade Druck aus der Politik oder, wie soll ich sagen, Irritationen, die politisch induziert sind. Es war alles mal ein bisschen einfacher. So, und jetzt kann es ja sein, dass so ein Thema wie Diversity, was gefühlt bei mir jedenfalls in den Jahren 2021, 2022 bis vielleicht Ausbruch Ukraine-Krieg noch deutlich mehr auf der Agenda war, wieder nach hinten rutscht. Mich interessiert deine Meinung dazu. Ist das, also erstmal allgemein, siehst du das überhaupt so? Und zweitens, wie ist es bei euch bei der Telekom?
Ja, also geopolitisch ist ja gerade sehr viel los, ja, um das mal so verharmlos zusammenzufassen. Das treibt mich auch um, in meiner Rolle, aber auch privat. Und das Diversity-Thema ist ja so vor allen Dingen, da guckt man immer gleich in die USA als erstes, ne? Weil das da auch eine lange Historie hat, das Thema. Während in Europa wir da ja noch nicht so lange in dieser Breite zumindest dran sind. Ne? Klar haben wir auch Inklusion, das Thema zum Beispiel. Das heißt auch historisch bei uns schon länger da, aber so gesamtheitlich breit gedacht eher weniger. Und wenn man da natürlich sieht, wie sich das Thema jetzt weiterentwickelt, ja, viele Großkonzerne nehmen es komplett von der Agenda, die Teams werden aufgelöst, Universitäten nehmen die Quoten raus und die Gesetze werden geändert. Wir sehen ja jetzt die Wahlen und da kann man sich ja denken, was da jetzt auch noch alles passiert. Da war die Vorschau ja schon eindeutig, sage ich mal.
Du meinst jetzt die USA, ne, damit?
Genau, die USA. Also Da kann man jetzt überlegen, wird das sich auf Europa dann übertragen? Ja, das ist auch eine Diskussion, die ich neulich mit in der Diversity Community hatte. Und ich persönlich, wir haben ja hier eine ganz andere Gesetzesgrundlage in Europa und auch in Deutschland. Ja. Also wenn, dann wird es nicht so schnell passieren. Aber ich glaube nicht, dass man das so eins zu eins übertragen kann. Wichtig ist, und deswegen sage ich, hört auf mit diesem Moralapostel Zeigefinger-Gedöns, weil das erzeugt Widerstand bei Menschen, die sich dann davon also bedroht fühlen, ja, und meistens sind das, und das, ich weiß nicht, ob du dich mit dem Wheel of Power auseinandergesetzt hast und mit Privilegien, ja, die Macht haben ja meistens immer der gleiche Typ Mensch, ja, in der Regel ist das ein weißer Mann ab einem bestimmten Alter, es ist so statistisch.
Der spricht gerade mit dir.
Ja, ja, aber es geht ja nicht um Individuen jetzt, wir sprechen jetzt über systemische Themen, ja, und wenn man sich das so anguckt, und die Person, die fühlt sich von diesem Thema nicht so angesprochen, um es mal neutral zu sagen, und hat natürlich auch kein Interesse groß daran, weil wenn die Machtverhältnisse sich dann verschieben, also das Gefühl von mir wird was weggenommen, ist da sehr, sehr groß und die Reaktionen sind auch groß. Und wenn aber diese Gruppe die Macht hat, dann kannst du dir ja vorstellen, dass sich nichts ändern wird eigentlich, ja, weil die das ja immer blocken können. That's clear. Ja, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren.
Was, ja, genau. Also wir sind ja so ein bisschen bei der politischen Betrachtungsweise. Und,
ach so, und was das für die Telekom bedeutet. Genau. Und also wenn man sich das so mal anguckt und dann mal den Blick dann wieder reinzoomt in Europa und dann auf Deutschland den Doppelklick macht, dann bin ich auch mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, wenn wir dann eine neue Regierung haben, mit den Gesetzen, die erst kürzlich auf den Weg gebracht worden sind, ob sich das dann auch wieder zurückentwickelt oder nicht und was das bedeutet. Am Ende des Tages für die Deutsche Telekom kann ich sagen, wir sind ein wertebasiertes Unternehmen. Dafür stehen wir auch, das haben wir auch ganz klar nach außen getragen oder jetzt auch kürzlich beim Capital Markets Day nochmal ganz klar unterstrichen. Das wird nichts daran ändern, dass wir unsere Werte haben, unsere Werte leben, unsere Policies haben und genauso weiter uns sozial engagieren, gegen Hass im Netz zum Beispiel oder für digitale Inklusion. Und unser Claim ist ja, ach Gott, ich hoffe, ich kriege den jetzt richtig zusammen, weil ich mache den immer falsch und dann schimpfen alle mal mit mir. Wir geben uns nicht zufrieden, bis alle dabei sind. Ja, also wir sind sozusagen bei Design inklusiv bei der Deutschen Telekom. We won't stop until everyone is connected. Und deswegen, und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen Bullshit-Bingo-mäßig, aber es ist okay, wenn man das denkt. Ich stehe da voll dahinter. Das ist einfach so tief darin verankert, dass ich da eigentlich ganz guter Dinge bin, ehrlich gesagt.
Super. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Erfolg bei deinen Aktivitäten, dir und deinem Team. Finde ich mega, was du machst. Auch den ganzen Ansatz rund um deine privaten Aktivitäten. Leider ist die Zeit schon fast rum. Eigentlich schade, aber ich versuche mal unter einer halben Stunde zu bleiben. Letzte Frage von mir heute. Saatkorn hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Jetzt hast du hier schon 1000 Sachen zum Besten gegeben, die genau dazu passen. Aber vielleicht hast du in letzter Zeit selbst was gelesen, erlebt, gehört, was du hier nochmal teilen möchtest.
Ja, letzte Woche, als die Wahlergebnisse bekannt wurden und an dem Tag dann auch in Deutschland das politische Beben war, sag ich mal, habe ich an dem Tag zufällig war ich bei einer Veranstaltung. Ja? Die hatte nichts mit all dem zu tun und da war ein Vortrag. Ich kann auch dir gar nicht mehr sagen, wie die Dame hieß, die diesen Vortrag gehalten hat. Es ging um radikale Akzeptanz. Und zwar Dinge, die man nicht ändern kann. Mhm. Ja, die muss man radikal akzeptieren oder man geht halt daran auch kaputt. Und da stand auf einem Slide, embrace this shit. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht die übliche Sprache, ja, die ich wählen würde. Aber dieser Satz, den habe ich an dem Tag so gebraucht. Und der ist auch mit mir geblieben, der wird auch mit mir noch länger bleiben, weil am Ende bleibt uns gerade nichts übrig, als wirklich uns darauf einzulassen und das Beste draus zu machen und Teil der Lösung zu sein. Und man kann darüber meckern und schockiert sein und so weiter und so fort. Es bringt ja nichts. We have to embrace it and move on. Ja? ja, das war meine letzte große Inspiration, glaube ich, von letzter Woche.
Ich vermute, damit hast du jetzt viele Menschen, mich eingeschlossen, mit inspiriert. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Hat mir ganz viel Spaß gemacht und danke, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast.
Danke dir, dass ich dabei sein durfte, Leo.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.